Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Bei einem Investoreneinstieg wäre man normalerweise geneigt, eine eher kritische Haltung der Gewerkschaft zu vernehmen, aber in diesem Fall eher Offenheit also und durchaus vorsichtig optimistische Stimmen aus der Belegschaft. Wie geht es weiter mit dem Schwergewicht der deutschen Stahlbranche, ThyssenKrupp Steel, und warum kommen seit Jahren eigentlich so viele Übernahmeangebote, vor allem von asiatischen Herstellern? Darüber kann ich jetzt sprechen mit Andreas Schneider. Er ist Berater und berät Unternehmen und Verbände mit Schwerpunkt auf den Stahlmarkt und hat lange Jahre beim Wirtschaftsverband Stahl- und Metallverarbeitung die Branche beobachtet. Hallo Herr Schneider, schön, dass es klappt.
Hallo, guten Tag.
Vielleicht können wir vorab einmal klären, was entscheidet eigentlich in dieser Branche beim Stahl über die Wettbewerbsfähigkeit von Firmen? Also warum können Anbieter in Indien oder China offensichtlich günstiger produzieren als jene hier?
Ja, die haben auf verschiedenen Ebenen Kostenvorteile im Bereich Energie, im Bereich Personalkosten, teilweise auch im Bereich des Zugangs zu Rohstoffen. Sie haben dadurch, dass sie in den letzten Jahren sehr moderne Anlagentechnik verwendet haben für ihre Anlagen, auch ihre früheren Qualitätsnachteile weitgehend aufgeholt, sodass das mittlerweile echte Wettbewerber sind, die eben die Qualität gleich bieten zu niedrigeren Kosten und deswegen auch häufig zu günstigeren Preisen.
Und wir haben es gerade schon gehört, auch im Falle von Jindal Steel schon den Plan haben, innovative Hochöfen zu bauen dann in Duisburg. Wie sehen Sie denn diese Offerte von Jindal Steel aus Indien für ThyssenKrupp?
Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Offerte. Ich kann auch ein Stück weit die positive Ersteinschätzung der Gewerkschaftsseite, die Sie eben gezeigt haben, kann ich verstehen. Weil Jindal ist insofern interessant, als sie einige Dinge mitbringen, die hilfreich sein können bei der grünen Transformation, weil Jindal ist in zwei Dingen gut aufgestellt. Auf der einen Seite beim Zugang zu hochwertigen Eisenerzen, die man für diese neue Anlagen braucht, und fast noch wichtiger, die Direktreduktionsanlage, von denen jetzt ja eine auch in Duisburg gebaut werden soll. Da ist Jindal stark schon im Geschäft in Oman mit wesentlich günstigeren Standortvoraussetzungen. Und sie sind generell auf dem Weg der wasserstoffbasierten Stahlerzeugung weiter als viele andere, nicht nur in Ankündigungen, sondern auch in konkreten Projekten. Und das ist etwas, was sicherlich die größte Mitgift wäre. Insofern kann ich das sehr gut verstehen, dass das erstmal positiv aufgenommen wird. Es ist ein sehr ambitioniertes Unternehmen, was sehr stark expandieren will und auch im Frühjahr schon mal in Italien um ein großes Werk mitgeboten hat. Anfang des Jahres ein kleines Walzwerk in Osteuropa gekauft hat. Also sie wollen nach Europa, bringen Ambitionen mit, und insofern sehe ich das erstmal positiv. Man kann natürlich sagen, ja, sie haben auch wenig Erfahrung in Europa. Sie haben auch relativ wenig Erfahrung im Bereich der Automobilstähle, wo ThyssenKrupp stark ist. Insofern, und man weiß auch noch nicht so richtig ganz genau, was jetzt genau der Plan ist. Ist ja relativ wenig erst bekannt. Insofern muss man mal abwarten. Aber grundsätzlich würde ich sagen, sehr interessant die Offerte und hat das Potenzial, sich zu entwickeln.
Jetzt gab es ja vor ein paar Jahren, 2019, schon einen Fall, wo ein indischer Konzern, nämlich Tata Steel, damals mit ThyssenKrupp Stahltochter fusionieren wollte. Das wurde untersagt von der EU-Kommission. Droht das hier denn auch?
Nein, die Gefahr, die sehe ich gar nicht. Das war damals eine andere Situation. Tata Steel ist mit den Werken in Europa ein großer Player am Flachstahlmarkt und Konkurrent von ThyssenKrupp schon immer gewesen. Wenn die beiden sich zusammengeschlossen hätte, dann wäre in der Tat eine bedenkliche Marktmacht in einem eh schon engen Markt entstanden. Jindal ist da bisher gar nicht präsent in diesen Märkten. Insofern ist da aus Sicht der Kartellbehörden eigentlich kein Problem zu erwarten. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das eine Hürde werden könnte.
Es gibt ja auch zu dem ganzen Komplex energieeffiziente oder klimaneutrale Stahlproduktion ab kommenden Jahr auch eine Änderung ab 2026. Da ändert sich, dass in Anführungsstrichen importierte Emissionen auch bezahlt werden müssen. CBAM nennt sich das, Carbon Border Adjustment Mechanism der EU-Kommission. Wird dann so eine grüne Stahlproduktion, die jetzt da in Duisburg aufgebaut werden soll, auch noch wettbewerbsfähiger oder überhaupt erst wettbewerbsfähig?
Das kann man so klar nicht sagen. Ich glaube, was oft vergessen wird, auf der einen Seite über das CBAM wird oft gesprochen, aber gleichzeitig werden sich ja auch die Regeln im europäischen Emissionshandel ändern. Das heißt, CO2 wird auch für die europäische Stahlerzeugung teurer. 2026 markiert den Einstieg in die Bepreisung von CO2 für Stahl, egal ob es aus Europa oder aus dem Ausland kommt. Und eine Stärkung für die europäische Industrie ist es nur dann, wenn sie wirklich CO2 günstiger und grün, also wenn der CO2-Ausstoß geringer ist als von dem jeweiligen Wettbewerber aus dem Drittland. Und das kann so sein, muss aber nicht so sein, weil es gibt auch in dritten Ländern durchaus Hersteller, die einen vergleichbar guten, in Anführungsstrichen jetzt guten und künftig vielleicht noch besseren CO2-Abdruck ausweisen. Das heißt, die große Wende ist eigentlich, dass CO2 ein Kostenfaktor ist und generell gilt für alle Hersteller, je mehr CO2 man ausstößt, desto teurer wird es. Und das ist eben der Druck jetzt auch in die grüne Stahlerzeugung einzusteigen, weil sonst wird es in ein paar Jahren richtig teuer mit dem CO2.
Vielen Dank, Andreas Schneider, Berater und Experte für den Stahlmarkt. Danke für diese Einschätzung.